Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoscopy. Alle 14 Tage ein neues Thema. Nachdem wir zuletzt mit Friedrich Hagenmüller über eher allgemeine Themen und mit Markus Lerch über die im weitesten Sinne akademische Endoskopie gesprochen haben, geht es heute eher wieder um ein ganz konkretes Thema, welches vor allem auch wichtig ist für die endoskopische Assistenz. Und das Thema lautet heute Team-Timeouts in der Endoskopie. Und ich habe es auch gewagt, vielleicht auch ein bisschen provokant zu fragen, ob es wirklich ein unverzichtbares Tool ist oder Instrument ist oder ob es nicht doch vielleicht in Anführungszeichen, sage ich mal, nerviger Ballast ist. Und den Gast, den ich hierzu begrüßen möchte, ist Herr Professor Benjamin Walter aus Ulm. Grüß dich, Ben.
Hallo, schön hier zu sein.
Und viele kennen dich ja auch, aber du wirst uns trotzdem sagen, wer du bist. Und vielleicht kannst du uns dann auch gleich mal sagen, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist, was ja auch letztendlich der Grund ist, dass wir jetzt heute auch darüber sprechen. Dann leg doch mal los, Ben.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ein treuer Endo-Podcast-Hörer.
Du bist nicht der Einzige, du kannst ganz entspannt sein.
Und es ist natürlich super, das mal von der anderen Seite zu sehen. Ja, was gibt's zu mir zu sagen? Ich habe in Erlangen Humanmedizin studiert an der Friedrich-Alexander-Universität, bin dann der Liebe wegen noch ein bisschen weiter südlich gerutscht, habe dann in Augsburg angefangen mit dem Arbeiten. Und nach meinem Wechsel ans Rechts der Isar sind wir uns dann das erste Mal über den Weg gelaufen.
Das ist richtig, ja.
Da war dann der nächste Schritt, dass ich seit Nummer 2016 in Ulm arbeite. Ja. Bin seit 2020 der Leiter der Endoskopie dort. Das war historisch noch eine internistische Endoskopie. Das ist jetzt nach mehreren Umstrukturierungsmaßnahmen eine zentrale interdisziplinäre Endoskopie. Ja. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich bin begeisterter Endoskopiker. Kann man fast nichts anderes vorstellen zu machen. Und freue mich total, über dieses Thema Team Timeout mit dir sprechen zu dürfen.
Das ist richtig. Und ich bin auf dich gestoßen. Ich habe, in irgendeinem Social Media Bericht von dir mal gelesen, dass ihr so ein Projekt habt, auch mit der Lufthansa. Das fand ich ganz interessant. Team Timeout ist ja so ein Thema, wo, sage ich mal, schon jeder es wahrscheinlich oder die meisten es als notwendig erachten. Aber es ist nervig für alle Beteiligten. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt lass uns doch mal über Team Timeout reden. Und die erste Frage, die ich an dich habe, warum ist es denn notwendig?
Ja, ganz spannendes Thema. Und ich gebe dir aber recht, dass es zum Teil so ein bisschen als lästig empfunden wird. Also ich würde es als sehr notwendig interpretieren. Das ist ja ein Thema, das es gar nicht so kurz gibt. Ne? Also das ist, wenn du da in die Leitlinien reinschaust, 2015 steht da schon ganz klar drin, Team Timeout wird gefordert. Also das ist
in welcher Leitlinie? In der deutschen
Qualitätsleitlinie. Und da wird ganz klar gesagt, das Team Timeout ist eigentlich ein unverzichtbarer Teil davon. Von dem ganzen endoskopischen Procedure. Also da ist es schon so, dass das eigentlich was ist, wo man sagt, unverzichtbar.
Und warum unverzichtbar?
Ich denke, dass man sehr früh erkannt hat, dass dieses Team-Timeout und letztendlich das, was wir als Team-Timeout verstehen, das muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen ausführen, das ist eine Art Briefing. Das ist ein Briefing, wo vor Beginn einer Intervention eines endoskopischen Eingriffs nochmal sozusagen alle kurz zur Ruhe kommen, nochmal geklärt wird, wer hat welche Aufgaben. Ist das überhaupt der richtige Patient? Ist das richtige Verfahren? Haben wir alles? Und dann kann es richtig gut losgehen. Ja? Und ich denke, das ist, wenn man es so von der Idee her nimmt, eine sehr, sehr gute Idee. Das Problem ist, und ich glaube, das ist was, wo wir auch reden müssen, ob es wirklich flächendeckend umgesetzt wird.
Ja, ich sag mal so, jetzt provokant gefragt. Man hat ja diese Checklisten und da wird so abgefragt irgendwie, wie heißen Sie, wann sind Sie geboren und gibt's eine Aufklärung und trägt der Patient einen Schrittmacher und hat er Metallimplantate und bla 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 und so weiter und so fort. Wir kennen das natürlich auch von der Anästhesie, wenn größere Operationen durchgeführt werden, also auch Team Timeout letztendlich jetzt nicht nur seitens Pflege zum Patienten, sondern auch im Rahmen des gesamten Teams. Die Frage, die sich mir dann immer so ein bisschen stellt, ist, wenn das jetzt eine Vorsorgekoloskopie ist oder beziehungsweise eine Wiederholungsgastroskopie, ohne dass jetzt ein richtig therapeutischer Eingriff geplant ist, wie jetzt zum Beispiel im OP, ob es dann nicht irgendwie die Gefahr vielleicht sogar auch besteht, dass dieser Eingriff oder dieses Team-Timeout dann wieder so automatisiert abläuft, ich sage jetzt mal blöde gesagt kleinhirngesteuert, dass es dann eigentlich, sage ich mal, nur gemacht wird, aber der eigentliche Zweck, dass man letztendlich hier vielleicht Gefahrenquellen identifizieren könnte, eventuell verloren geht?
Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie wir es umsetzen mit dem Team-Timeout. Ja. Ich bin völlig bei dir, wenn das ein monologisierender Aspekt und ein Abhaken von der Checkliste ist. Und ich möchte gar nicht sagen, dass Checklisten was Schlechtes sind. Mhm. Die werden auch immer so ein bisschen als negativ gesehen und Zeitfresser. Die sind sehr, sehr wichtig. Aber wenn das System an sich so ist, dass es dir nicht weiterhilft im Sinne davon, dass du irgendeinen Sicherheitsaspekt für den Patienten, und dafür ist er das Team-Timeout letztendlich auch, erschaffst, dann ist es, glaube ich, fehlgeleitet. Und dann ist auch der Punkt, wo es dann auch keiner gerne mehr macht, weil dann ist es einfach nur ein Abhaken und Wegklicken von Notwendigem.
Mhm. Jetzt habt ihr ja in Ulm das ein bisschen anders gemacht. Also du hast mir vorher schon im Vorgespräch schon so ein bisschen erwähnt, dass ihr so eine standardisierte Karte habt, wo jetzt auch jetzt nicht nur Assistenz zum Patient, sondern auch letztendlich Pflege und zur Endoskopie, wo das ein bisschen so kurz standardisiert abgefragt wird. Vielleicht kannst du da noch drauf eingehen. Und was mich auch noch interessieren würde, du hast da Kontakte zur Lufthansa letztendlich aufgetan, auch mit der Absicht, dort das endoskopische Prozedere zu verbessern. Und da würde mich auch noch interessieren, was man da so lernen kann jetzt von dem Bereich, der ja ganz, ganz weit weg ist von der Endoskopie.
Definitiv. Also vielleicht lass mich mal mit dem zweiten Teil einer Frage anfangen. Und zwar, es war letztendlich ja so, dass es mir ging, wie du es jetzt auch berichtet hast. Also man möchte wirklich leitliniengerecht arbeiten und man möchte diese Team-Timeouts machen und man stellt aber dann fest, was hindert einen eigentlich selber, das in den täglichen Workflow zu implementieren. Und für mich war der Punkt, dass ich gesagt habe, es ist genau das, dass das monologisch abläuft, dass das letztendlich so, wie die Vorgaben sind, nicht dem gerecht wird, was es eigentlich sein soll. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wo können wir jetzt gucken. Wir haben jetzt mal im Näheren geguckt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu den Viszeralchirurgen rüberschaue, die haben ja diese Team-Timeouts so, oder auch die Anästhesisten, wie du es schon gesagt hast, die sind ja schon ein bisschen weiter. Ne? Mhm. Also die sind ja da schon besser, machen das relativ standardisiert. Und dann haben wir überlegt, okay, das ist jetzt aber für uns nicht ganz so übertragbar, sondern wo kann ich mir jetzt noch Anregungen holen? Fündig geworden sind wir in der zivilen Luftfahrt, weil die letztendlich schon viel in dem Bereich so Safety Management und Kommunikation uns voraus haben. Jetzt habe ich dann eben dann mit den Luftfahrtexperten mich zusammengesetzt, habe erstmal extrem viel über Luftfahrtgeschichte gelernt. Ist zum Teil ein bisschen gruselig, also ökologische Diskussion hin oder her, das Flugzeug ist bisher noch das sicherste Verkehrsmittel. Das war es aber wohl nicht immer. Also in den 70er, bis in die 70er Jahre hinein war Fliegen super gefährlich. Es gibt mehrere größere Unfälle. Also das, was immer rausgezogen wird, ist ein Unfall in Teneriffa. Da sind zwei Jumbojets am Boden aufeinander gestoßen.
Und war doch jetzt in Japan auch
wieder. Ja, genau, in Japan. Ja. Da kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Also große Unfälle, wo man in der Analyse dann festgestellt hätte, die hätten zum Teil nicht sein müssen, oder die hätten verhindert werden können, wenn man besser miteinander kommuniziert hätte, wenn die Teile in diesem Team besser kommuniziert hätten. So. Und dann ist die Luftfahrt hergegangen und hat gesagt, okay, was können wir da machen? Naja, wir schauen uns mal an, was haben wir für Ressourcen zur Verfügung? Und das Team ist ja letztendlich die größte Ressource, die man hat. Und dann haben die über Jahrzehnte, über Jahre ein sogenanntes CRM aufgebaut, Crew Resource Management. Also das heißt, die ganze Crew wird als Ressource interpretiert und das ist letztendlich ein Verfahren, wo man schaut, dass man möglichst einen sicheren Flugbetrieb hinkriegt, indem man auf alle Teile dieses Teams zurückgreift.
Also das heißt Pilot, Stewardess, Bodenpersonal, Techniker, Ingenieure und alles.
Okay. Alle, die daran beteiligt sind, und das sind ja extrem viele heute. Gut, ich meine, die kleinere Einheit ist natürlich die Kabine und das Cockpit, aber das ist ja sozusagen nur die, die man sieht. Weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit Japan, das ist wohl auch ein guter CRM-Fall. Da habe ich jetzt auch auf dem Herweg nochmal telefoniert mit einem dieser Luftfahrt Experten und habe ihn gefragt, wie ist das einzuordnen. Der hat gesagt, was man daran lernen kann, ist, dass die Evakuierung extrem gut funktioniert hat, weil die Kabine, als das dann passiert ist, also die sind ja beim Landen mit dem anderen Flugzeug zusammengestoßen und dann in Brand geraten. Das haben aber die Piloten vorne nicht sehen können. Also ein Flugzeug ist ja extrem lang und die Piloten sehen nur nach vorne raus. Also sie haben zwar wohl Kameras ein bisschen, aber sie sehen nichts. Und was diesen Flug gerettet hat oder viele Leben gerettet hat, war, dass die Kabine optimal vorne mit dem Cockpit kommuniziert hat. Das hört sich jetzt banal an, aber auch das ist was, was man erst lernen musste. Und wenn ich da jetzt sozusagen den Bogen wieder in die Endoskopie spanne, ist, dass wir als unterschiedliche Berufsgruppen, die wir da zusammenarbeiten, auch optimal miteinander kommunizieren müssen.
Ja.
Und das ist auch etwas, was wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen müssen, ein bisschen mehr lernen müssen. Und so kam das, dass wir eben uns zusammen hingesetzt haben. Also das heißt, es war nicht nur ich und diese Luftfahrtexperten, sondern wir haben das ganze Team mit reingenommen, also die Pflege und die ärztlichen Mitarbeitenden, und haben die gefragt, was sind so die Punkte, wo ihr sagt, da können wir Verbesserungspotenzial für so ein Team-Timeout, für so eine Kommunikation hinbringen. Auf Basis dessen, was wir dann sozusagen also reportiert bekommen haben, haben wir die Elemente aus dem CRM genommen und haben die dann sozusagen maßgeschneidert auf die Endoskopie. Weil, obwohl wir viele Überschneidungen haben, ist es natürlich noch schon ein Unterschied, ob man jetzt über den Atlantik fliegt oder jetzt gerade irgendeine komplexe Intervention macht.
Wie kann man sich denn das jetzt konkret im Detail vorstellen? Also was machst du jetzt, wenn du jetzt morgen theoretisch wieder in die Endoskopie gehst und in der Früh, wie fängt das an? Habt ihr eure Frühbesprechungen oder lasst ihr die dann weg, weil die ja sowieso vielleicht dann überflüssig sind? Oder wie macht ihr das konkret in Ulm?
Nö, also konkret ist es hat sich eigentlich nichts verändert von dem, also dass Frühbesprechungen dann die Arbeitsaufträge verteilen. Aber was anders ist, ist jetzt, dass wir anhand von dem, was wir in diesen Workshops, die wir in Ulm gemacht haben, erarbeitet haben, uns speziell, nehmen wir jetzt mal dieses Team-Timeout, wir nennen es dann mal Team-Timeout 2.0. Und du hast ja schon davon gesprochen, dass da so eine Karte existiert. Das ist auch wieder aus der Luftfahrt. Die Piloten haben das in der Brusttasche drin und die machen tatsächlich auch ganz profund, machen die ihre Team-Timeouts beziehungsweise ihre Briefings. Und was wir gemacht haben, wir machen das so ein bisschen alternierend. Das heißt also, die Pflege und der Mitarbeiter aus dem ärztlichen Bereich haben unterschiedliche Sachen, die sie sagen. Also zum Beispiel, wir haben es jetzt so aufgeteilt und ich denke, das ist was Individuelles und muss für jedes Team gemacht werden. Aber ich glaube, da ist auch wieder der Reiz, weil wenn du es individuell für jedes Team machst, dann macht man es auch. Und was wir jetzt neu machen oder was jetzt anders ist, weil du gefragt hast, hat sich im Workflow verändert? Wir haben eine Untersuchung und dann sprechen wir darüber. Also die Pflege sagt zum Beispiel Namen und Alter des Patienten. Und was wir jetzt neu haben, und kann jeder entscheiden, wie er es machen möchte, aber die Pflege nennt den Art des Eingriffes. Dann ist Zeit für einen Endoskopiker zu sagen, was ist meine Strategie? Also wir reden jetzt nicht nur von der ESD, sondern zum Beispiel auch von der Koloskopie. Ich habe einen vororperierten Patienten. Ich sage, okay, wir versuchen das jetzt erstmal in Seitlage da hochzukommen. Wenn das nicht geht, machen wir eine Rückenlage. Was gar nicht schlecht ist, vielleicht so mal ein bisschen den Zeitbedarf abklopfen. Also wenn ich jetzt weiß, okay, das wird die nächsten 2 Stunden brauchen, wir uns jetzt nichts anderes vornehmen, dann ist auch eine wichtige Information für das Team. Und dann werden wir noch drüber sprechen, haben wir alle Materialien.
Okay.
Und wenn dann alle im Raum das Gefühl haben, okay, wir sind alle auf einem Kenntnisstand, dann fangen wir an.
Also es ist ja ein Podcast, das heißt, wir können jetzt leider nicht diese Karte zeigen, aber ich kann sie so ein bisschen beschreiben. Also es ist letztendlich eine laminierte, kurze Karte, die man sich in die Kitteltasche stecken kann. Und da wird einfach so mehr oder weniger hin und her gefragt, Pflege, Endoskopiker. Und das macht ihr bei jedem Patienten letztendlich. Also Name und Alter, fragt Pflege, dann fragt Pflege Art des Eingriffs, sagt Pflege Art des Eingriffs, sagt der Endoskopiker Strategie, Zeitbedarf und dann nochmal das Material und Besonderheiten, Maßnahmen. Finde ich gut. Wird das denn dann dokumentiert? Erste Frage.
Ja, wir dokumentieren das auch, weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Momentan muss ich sagen, wir dokumentieren es noch paper-based. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf, wie wir sowas auch noch digitalisieren können. Aber ja, ich finde es auch wichtig, dass man es dokumentiert. Dokumentation sollte natürlich nicht einem das schon wieder vergällen. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen für Qualität, wenn du sowas machst, dass du das dann auch ordentlich dokumentierst.
Und wer dokumentiert das
dann? Das wird dann von der Pflege dokumentiert und direkt digitalisiert in unser SAP-System.
Also eingescannt.
Eingescannt, genau.
Okay, jetzt zweite Frage. Nervt das nicht dann irgendwann? Also wenn ich jetzt so am Tag, es gibt ja schon Tage, wo man dann manchmal seine 10 Kolos hat oder dann noch ein paar Gastos obendrauf. Und nervt das dann nicht irgendwann, wenn ich dann jetzt nach der 10. Gastro Strategie, Zeitbedarf, Material.
Ich weiß, worauf deine Frage raus will. Aber tatsächlich, ich würde mich jetzt mal so äußern. Ich glaube, das Wichtigere wäre, gar nicht zu sagen, ob es dich nervt, sondern ob das, wie du es machst, einen Mehrwert hat. Und da ist ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe. Teil von diesem Herangehensweisen des CRM ist sogenannte Threat and Error Management, also TEMS. Da geht es darum, dass du das Wesen der Untersuchung und der drohenden Gefahren oder der möglichen Gefahren, die dir auf dich zukommen können, artikulierst. Und ich glaube, da ist wieder der Punkt, wo ich zu dir sagen kann, dann wäre es auch für die 10. Koloskopie noch sinnvoll, weil du dann so sich sozusagen fokussierst auf den Patienten, auf das, was du da machst und was die Risiken sind. Weil es natürlich so ist, wenn du repetitiv die gleiche Untersuchung machst und über einen längeren Zeitraum, über den ganzen Tag, das ist körperlich anstrengend, das ist emotional anstrengend. Aber es wäre schon wünschenswert, beziehungsweise es wird ja auch absolut so umgesetzt, dass du auch bei der 10. Koloskopie noch mental da bist, wo du bei der ersten warst. Und dann, wenn du das so anwendest, wenn du sagst, ich fokussiere mich jetzt auf, was kann jetzt bei dieser Routine. Und Routine ist ja auch wieder ein gefährliches Wort, weil jede Untersuchung ist anders, das brauche ich dir nicht erzählen. Ist es etwas, wo man, wenn man sich fokussiert auf das, was passieren könnte, auf ein Vorbereitetsein auf das, was passieren könnte, weil die Konstellation halt so ist, dann ist es etwas, wo ich sagen würde, ja, dann sollten wir es bei jeder Untersuchung machen.
Und wenn jetzt das Team wechselt, ist ja oft so, dass zum Beispiel dann jetzt irgendwie Pausenauslöse oder sowas ist. Macht dann nochmal das Team nochmal ein kurzes Rebriefing oder wie läuft denn das dann ab?
Oh, das ist eine super Frage. Ja, machen wir, weil auch das ein Teil davon ist, was wir mit den Kollegen aus der Luftfahrt besprochen haben. Also ich habe denen erzählt, dass wir natürlich es auch so haben, wenn wir einen längeren Eingriff haben, dass da Teile vom Team wechseln. Also es kann ja sein, Pflege muss jetzt in die Pause, der Arzt ist auch mal irgendwann durch, wird ausgewechselt und dann muss natürlich die Information, die in diesem Raum war, auch transportiert werden. Und dann haben die von der Lufthansa gesagt, ja, das ist ja aber eigentlich bei ihnen genau das Gleiche. Auch sie sind ein Team, das ganz neu zusammengeworfen hat. Ich habe immer gedacht, das sind so feste Teams, die da solche Flüge machen. Das ist so, die kennen sich in der Regel gar nicht. Also die lernen sich eine halbe Stunde vor dem Transatlantikflug kennen und müssen dann funktionieren, als würden sie seit 20 Jahren zusammen arbeiten. Und die müssen sich auch austauschen. Also im Flug ist es ja auch so, dass jemand mal nach einer so und so viel Stunden eine Pause braucht. Das heißt, der Pilot muss dann aus dem Cockpit raus, der mitgeflogen ist, um ihn zu ersetzen, muss auf dem gleichen Kenntnisstand sein. Und so ist es bei uns auch. Also das heißt, wenn einer von der Pflege den Raum verlässt, muss dieses Wissen, das er hatte, mit drin bleiben im Raum.
Also ich fasse jetzt vielleicht schon mal zusammen. Es ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich bin sehr froh, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, es wird auch viele interessieren. Man muss natürlich sagen, auch jetzt, ich weiß nicht, wie viele Flüge es jeden Tag gibt und die werden sich wahrscheinlich auch denken, warum machen sie jedes Mal dasselbe und es passiert nie was. Und vielleicht sollte man das dann auch so in der Endoskopie auch so betrachten. Die Frage ist nur schon so ein bisschen auch, ob jetzt so eine fünfminütige Gastro, ob das dann wirklich, sag ich mal, den Aufwand wert ist. Aber das müsste man ja vielleicht noch untersuchen. Ich glaube, es geht aber letztendlich, ich glaube, das hat jetzt auch jeder verstanden, es geht ja darum, dass man einfach Schaden vermeiden möchte. Und das hat eine gewisse Logik in sich. Wahrscheinlich kann man das jetzt auch gar nicht wissenschaftlich evaluieren, ob jetzt da irgendwie weniger passiert oder nicht. Ja. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass so wie ihr das ja gut gemacht habt, dass das Team drüber spricht. Aber vielleicht doch jetzt noch so langsam auch zum Schluss von unserem Podcast noch so eine Frage. Wir stellen uns hier immer im Team die Frage mit diesen Checklisten, die dann irgendwie so handschriftlich ausgeführt und abgeheftet werden. Und da ist natürlich schon die Frage, ob letztendlich dann das nicht in irgendeiner Art und Weise auch digitalisiert werden kann. Also beziehungsweise die Daten jetzt vielleicht schon aus dem Computer rausgeholt werden können oder zum Beispiel auch vielleicht jetzt so Basic-Daten in Anführungszeichen wie Name und Alter dann wirklich für jeden Eingriff neu gemacht werden oder ob das nicht einfach dann übertragen werden könnte. Was meinst du dazu?
Da wäre ich völlig bei dir. Also das würde mich so freuen, aber beim gegenwärtigen Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen Ja, also Digitalisierung, es muss sein, es muss kommen, es muss als Arbeitserleichterung gesehen werden. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, mich zu freuen, dass wir irgendwas digitalisieren können, weil es dann am Ende dann doch wieder nicht funktioniert. Aber ja, bin ich bei dir, so Grunddaten, die müssen auf jeden Fall digital und letztendlich auch ohne Zutun damit eingepflegt werden können.
Gut, also dann arbeiten wir daran, das nehmen wir auch mit. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Ist dir irgendein Fall bekannt, wo so ein Team-Timeout oder ein dokumentiertes Team-Timeout mal irgendeine juristisch-forensische Konsequenz hatte?
Mir nicht bekannt. Also ich müsste jetzt einmal lügen, wenn ich sagen würde, da gab es jetzt Präzedenzfälle. Also ich glaube, dass es für uns als Team einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt bringt. Ja. Also unser Job ist ein, in Anführungszeichen, unsicherer, weil wir mit so vielen Unwägbarkeiten zu tun haben. Aber es ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, es ist was, was Sicherheit in den Workflow bringt. Und Sicherheit im Workflow ist natürlich so, dass man hoffen kann, dass dann auch weniger passiert. Ob es dann wirklich so ist, auch das ist wieder ganz schwierig zu messen. Du hast es ja schon gesagt.
Ja.
Man kann jetzt auch in der Luftfahrt nicht sagen, es hat so und so viele weniger Unfälle gegeben, seit sie dieses CRM machen. Das kann man so nicht darstellen. Aber letztendlich, was sich gezeigt hat, durch eine zunehmende Professionalisierung auch der Kommunikation und dieser Team-Timeouts, ist es dazu gekommen, dass man deutlich stabiler in Teams und auch in wechselnden Teams arbeiten kann.
Sehr schön. Wunderbar. Also dann fassen wir zusammen. Damage Avoidance. Mhm. Man kann vermuten, dass es hilft, was es sicherlich bringt. Und ich glaube, das habt ihr im Team ja jetzt auch schon in Ulm ganz gut gesehen, dass das Team insgesamt vielleicht ein bisschen zusammenwächst und sich gemeinsam Gedanken macht, was man besser machen kann. Ja. Sowas schadet nie. Kommunikation ist immer gut. Wenn jemand noch weitere Fragen zu diesen Karten hat, die man halt jetzt leider nicht zeigen kann, man darf sich auch an dich wenden oder wo darf man sich hinwenden?
Ja, also ich freue mich über jeden Zuspruch, jeden Kommentar. Wenn jetzt im Interesse jetzt auch noch mehr wäre, jetzt so für sich, für seine Abteilung so CRM-Schulungen oder halt solche Workshops zu bekommen, darf man sich auch gerne an diese Flight Professionals wenden.
Ja.
Die kann dann einem mit einmal drüber sprechen, was sind so die Grundstrukturen, was bräuchte man jetzt für mein Team maßgeschneidert. Vielleicht können wir da auch die E-Mail-Adresse in die
Show-Notes hinterlegen.
Genau. Ja. Dass man, wenn da jemand jetzt gesagt hat, das ist was ich mir für mein Team sehr gut vorstellen könnte, wo ich noch weitere Informationen hätte, einfach Kontaktaufnahme, da freuen wir uns. Man lernt natürlich auch auf jeder Kommunikation mit jemandem aus einem anderen Team. Bei uns ist das sicherlich anders als bei anderen. Und dementsprechend, also es freut mich, wenn jemand Kontakt aufnimmt.
Super, also wir werden dann die jeweilige E-Mail-Adresse hinterlegen auf der Homepage. Ben, das war überhaupt kein langweiliges Thema, das war ein hochspannendes Thema. Vielen Dank, dass du hier bist und vielen Dank, dass du uns mitgeteilt hast, was deine persönlichen Erfahrungen sind. Danke fürs Kommen und ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es Spaß gemacht. Ich hoffe auch Sie können was für Ihre tagtägliche endoskopische Praxis mit nach Hause nehmen und denke, dass wir uns dann in 14 Tagen wiederhören werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis auf ein Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.